Die Predigtreihe heißt Drehmoment. Den Flyer kennt ihr schon. Und diese Predigtreihe ist ein wenig anders als die anderen. Zum einen ist sie kürzer, nur 4 Einheiten. Und diese Predigtreihe beinhaltet auch Hausaufgaben. Freiwillige natürlich. Aber ihr werdet nachher am Ende des Gottesdienstes etwas Material bekommen. Das ist eigentlich nur so ein DIN A4 Zettel, den man dreimal durchgeschnitten hat. Also nur so ein Drittel DIN A4 Zettel ist nicht viel. Aber mit diesem Material könnt ihr in der Woche noch ein bisschen weiter denken. Ein bisschen weiter arbeiten. Ich werde das nachher zum Schluss noch ein bisschen besser erklären, was ich meine. Okay, der Flyer lässt das schon erahnen, um was es uns geht bei Drehmoment. Es geht uns um dieses Buch, die Bibel. Darum geht es uns ja irgendwie jedes Mal, aber in den nächsten 4 Wochen wollen wir die Drehzahl so ein bisschen erhöhen und uns mal ein bisschen intensiver mit der Bibel beschäftigen. Warum? Das, was wir glauben, das, was wir hier über Gott sagen, gründet sich vor allem auf die Bibel. Nicht so sehr auf das, was wir alles erlebt haben. Also wenn wir euch nur unsere Erlebnisse hier weitergeben würden, dann wäre das ziemlich subjektiv, was wir hier über Gott sagen. Das, was wir über Gott glauben, gründen wir vor allem auf die Bibel. Oder besser gesagt, wir gründen sie auf die Bibel, weil das, was Gott sagt, er vor allem, nicht nur, aber vor allem durch dieses alte Buch tut. Er redet vor allem durch dieses alte Buch. Und unsere Überzeugung ist deshalb, je besser wir dieses Buch kennen, desto besser kennen wir Gott. Und unsere Überzeugung ist auch, es ist nicht so gut, wenn es ein paar wenige gibt, die von sich behaupten, sie kennen die Bibel gut. Pastoren zum Beispiel. Und die dann den anderen erzählen, wie das alles so ist. Besser oder unbedingt nötig finden wir, dass jeder von uns in der Lage ist, Gottes Reden ganz persönlich, selbstständig in der Bibel zu entdecken. Zu hören. Mehr über ihn zu lernen. Im Grunde stellen wir uns Kirche so vor, du bist hier in einem Gottesdienst Sonntag, du wirst hier vielleicht irgendwie inspiriert. Es ist wie, wenn dir so eine kleine, die Tür so ein Spalt weit aufgemacht wird zu Gottes Welt. Aber das Eigentliche ist nicht hier im Kino 7 oder Kino 2, was das heute ist. Sondern das Eigentliche passiert, wenn du dich selber aufmachst und durch diese Tür gehst, die so ein Spalt weit offen ist, selber nach Gott suchst. Überhaupt in der Bibel mal nachliest, ob du findest, dass das stimmt, was wir hier so erzählen. Dir selber dein Bild machst, selber Gott kennenlernst. Es ist wichtig, dass deine Beziehung zu Gott nicht von dem abhängt, was andere Leute über ihn sagen. Und wenn es noch so tolle Gottesdienste sind oder so. Es ist wichtig, dass dein Glaube an Gott, deine Beziehung zu ihm, von dem abhängt, was du persönlich von Gott weißt, persönlich von Gott hörst. Und dazu gibt es keinen anderen Weg, als dieses Buch kennenzulernen. Gott aus erster Hand zu erfahren. So. Ich glaube, jeder von uns braucht besondere Momente mit der Bibel. Deswegen haben wir es Drehmoment genannt. Besondere Momente, wo Gott durch dieses Buch zu dir redet. Und das Lesen in der Bibel kann solche Momente schaffen. Und manchmal verändern diese Momente dein Denken, dein Handeln. Und sie drehen etwas. So, und jetzt sind wir bei diesem Begriff Drehmoment. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn ich mich darauf einlasse, das, was ich hier lese, tatsächlich dann zu tun. Also mich irgendwie in meiner Richtung, in der ich unterwegs bin, umdrehen zu lassen, anders zu denken, neu zu handeln oder so, dann erlebe ich, dass Drehmoment entsteht. Ich weiß nicht wirklich, was Drehmoment ist, aber es ist auf jeden Fall Kraft. Ja? Mit PS kann ich was anfangen beim Auto. Drehmoment ist mir immer so ein bisschen schleierhaft, aber es ist das, laienhaft gesagt, was wirklich beschreibt, welche Kraft, welche Energie ein Motor entwickeln kann. Drehmoment entsteht, wenn wir besondere Momente mit der Bibel haben und uns drehen lassen von ihr. Okay, deswegen haben wir gedacht, wir machen mal eine Reihe, wo wir echt einen Impuls in dieser Richtung setzen. Wir wollen uns ja euch ein bisschen heiß darauf machen, Gott selber in der Bibel zu entdecken, ganz persönlich. Und sonst machen wir es ja immer so, wir nehmen uns dann ein Thema vor. Thema, was weiß ich, zwischenmenschliche Beziehungen. Und wir schauen, was sagt denn die Bibel zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir machen eine Reihe daraus. Und diesmal machen wir es genau umgekehrt. Wir haben einfach ein paar Bibeltexte ausgewählt und wir schauen mal, was sie sagen. Inhaltlich ist das vielleicht jedes Mal was anderes. Wir lassen uns mal lieber von der Bibel bestimmen als von unseren Themen. So, und wir haben vor, auch euch ein paar Hilfen weiterzugeben, wie ihr euch dem Buch nähern könnt, wenn ihr vielleicht noch kaum Erfahrung damit gemacht habt. Denn vielleicht denkst du jetzt, ja, oh, das hört sich aber spannend an, die Bibel ist so, wird eine tolle Reihe. Also vielleicht empfindest du ganz schön viele Hindernisse, dich diesem Buch zu nähern. Also 2 Hindernisse sind mir sofort aufgefallen. Das eine ist, es ist so furchtbar dick. Und das stimmt auch. Das hat ziemlich viele Seiten. Und man liest es nicht so wie ein Roman und fängt einfach vorne an. Ein Tipp wäre, wenn du das Alte Testament einfach gleich mal überschlägst und im Neuen anfängst, dann bist du schon mal, hast schon mal so zwei Drittel hinter dir. Das Alte ist nicht schlecht, aber es wäre schade, wenn du im Alten stecken bleibst und nicht zum Neuen kommst. Okay, also daran, dass es dick ist, kann ich nicht so viel ändern. Der zweite Einwand, den wir haben könnten, es ist so schwer zu verstehen, dieses Buch. Ich lese darin und verstehe nur Bahnhof. Dazu will ich sagen, es gibt schon Passagen in der Bibel, die sind schwer zu verstehen. Aber ich finde, es sind nicht so viele. Also wenn du nicht gerade bei der Offenbarung anfängst, das ist schon zum Teil schwieriger. Aber die Bibel ist kein Buch mit sieben Siegeln, das man studiert haben muss, um es überhaupt halbwegs zu begreifen. Die allermeisten Texte muss man einfach lesen und das, was sie sagen wollen, liegt eigentlich an der Oberfläche. In den biblischen Texten hat Gott ganz konkret zu sehr realen Menschen geredet, die real im Leben standen und keine Theologen waren. Und er hat so zu ihnen geredet, dass sie schnallten. Gott redet nicht mit uns, damit wir es nicht verstehen oder nur die Schlaumeier unter uns. So. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass die Bibel liest sich nicht wie so ein Asterix-Heftchen. Und es gibt gewisse Schwierigkeiten. Und ich habe mal kurz überlegt, was sind eigentlich so die Hauptschwierigkeiten, die wir haben, manchmal die Bibel zu verstehen. Und jetzt müssen wir eigentlich einen langen Vortrag darüber halten. Ich will das nur mal so kurz anreißen. Vielleicht können wir ja in der Reihe immer mal wieder so ein paar Punkte ansprechen. Ihr werdet es merken. Aber ich glaube, das größte Hindernis ist, zwischen der Abfassung dieses Buches und uns liegen 2000 Jahre im besten Fall. Manche Teile sind, sagen wir, 3000 Jahre her. Also, die Bibel ist eine antike Schrift, eine Sammlung antiker Schriften. Und das umgibt sie mit einer gewissen, finde ich, spannenden Aura. So. Selten sonst so einen alten Text in der Hand, wenn man nicht irgendwie Homer liest oder sowas, gerne. Aber natürlich ist das ein Problem. Und deswegen hoffe ich, dass wir euch ein paar Punkte erklären können, die wichtig sind zu wissen, wenn man die Bibel liest. Also das erste Problem ist unsere zeitliche Distanz und unsere kulturelle Distanz zu dem, was die Bibel erzählt. Es wurde abgefasst von Menschen, die völlig anders lebten als wir, in einer völlig anderen Zeit lebten als wir. Und die adressiert war an Leser, die auch in einer völlig anderen Zeit lebten als wir und völlig anderen Kulturkreis um sich hatten. So. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir das lesen. Und das macht die Sache natürlich manchmal ein bisschen komplizierter. Es beeinflusst unser Verstehen der Bibel. Also das Erste wäre einfach die Sprache. Ne? Also die Bibel wurde nicht in Deutsch geschrieben, sondern das Alte Testament in Hebräisch, das Neue in Griechisch. Spricht hier jemand diese Sprachen? Nein, wenn ihr sie sprechen würdet, dann wäre es noch wichtig, dass ihr wirklich das Griechisch sprecht, was man vor 2000 Jahren gesprochen hat. Und das Hebräisch, was man damals sprach. Das ist auch nicht ganz gleich wie heute. Okay, wir haben Übersetzungen. Ne? Wir lesen ja keine griechische Bibel. Pastoren müssen das manchmal schon tun. Aber es gibt viele Übersetzungen. Ich sage das nächste Mal ein bisschen was dazu, was es für Übersetzungen gibt und vielleicht auch, welche Stärken und Schwächen die verschiedenen Übersetzungen haben. Aber letztlich muss uns bewusst sein, was wir hier lesen, ist schon gar nicht mehr ganz das Original, sondern da hat ein Übersetzer dazwischen gesessen, zwischen dem, was wir hier lesen und dem, was damals geschrieben wurde. Okay, aber mal abgesehen davon, dass es nicht dieselbe Sprache ist, benutzt die Bibel manchmal Begriffe, die wir zwar noch kennen, aber zum Teil anders füllen. Also wenn 2000 Jahre dazwischen liegen, stellt euch vor, in 2000 Jahren kriegt jemand eine Zeitung von heute in die Hand und liest vom Kaiser Franz Beckenbauer. Er wird das Wort Kaiser kennen vielleicht. Was könnte es sein, dass er eine andere Vorstellung darüber entwickelt, was Franz Beckenbauer für eine Aufgabe in unserem Land hat? Er kennt das Wort, aber erfüllt es mit einem anderen Inhalt als wir. Ein schönes Beispiel in der Bibel ist, Paulus spricht manchmal vom Fleisch. Wenn ihr alte Lutherbibel oder so oder Einheitsübersetzung in der Hand habt, dann steht das da so. Von den Begierden des Fleisches. So, wir merken schnell, boah, ist nicht so ganz unter Sprachgebrauch, Fleisch, okay, wir wissen, er redet nicht von Vorderschinken oder so. Wir denken dann relativ schnell, okay, was er meint, ist der Körper. Er redet von unserem Körper. Manche Bibelübersetzungen übersetzen da sogar Leib, Begierden des Leibes. An ein paar Stellen meint Paulus wahrscheinlich sogar den Leib, aber meistens meint er mit Fleisch etwas anderes. Er meint damit unsere selbstbezogene Existenz, also das an mir, was auf mich bezogen ist und nicht auf Gott. Das, was auf mich bezogen ist, nennt er Fleisch, das andere nennt er Geist. Und irgendwie muss ich diesen Begriff zu füllen wissen, sonst verstehe ich es falsch. Okay, also die Sprache steht manchmal ein bisschen zwischen uns und dem einfachen Verstehen der Bibel. Natürlich auch das Denken der Menschen damals. Sie dachten natürlich anders. Ein hebräischer Nomade des Alten Testamentes, der denkt anders als ein Unterfranke von heute. Und ein Grieche in Philippi, dem Paulus einen Brief schreibt, der dachte wieder ganz anders, hat ein ganz anderes Weltbild. Und ich hätte da jetzt eigentlich noch ein schönes Beispiel, aber ich dachte, das muss man verkneifen, mir fehlt einfach die Zeit dafür. Wie anders das Denken ist und dass man das wissen muss, weil man sonst nicht versteht. Weil wir dann stutzen und denken, sagt mir nicht. Die Leute damals wussten sofort, was die Rede ist. Okay, andere Sprache, anderes Denken, andere Lebenswelt, natürlich. Die Welt der Bibel ist uns fremd. Die Tageszeitung verstehen wir, weil wir unsere Welt kennen. Halbwegs. Die Welt der Bibel ist uns erstmal fremd. Und deswegen sich mit der Bibel vertraut machen, bedeutet auch mal ein bisschen sich mit dem Leben der Menschen damals vertraut zu machen. Manchmal braucht man beim Lesen der Bibel einfach Hintergrundinfos. Manchmal muss man sie lesen und in einem Lexikon nachschlagen, was gemeint war. Im biblischen Lexikon, oder man kann auch einfach Wikipedia, aber vieles findet man da. Okay, also das ist manchmal eine Schwierigkeit. Unsere räumliche und kulturelle Distanz zu diesem Buch. Und die zweite Schwierigkeit liegt darin, wir sagen, die Bibel sei Gottes Wort und wir wissen, sie ist von Menschen geschrieben. Sie ist nicht vom Himmel gefallen. Und ich bin froh darüber. Gott hat nicht einfach irgendwie so ein 20-seitiges Pamphlet vom Himmel fallen lassen, wo drin steht, was er denkt und wie wir zu handeln haben. So eine rein göttliche Gebrauchsanweisung. Ich bin froh darüber, weil ich nie Gebrauchsanweisungen lese. Und dieses Buch, was einfach so vom Himmel fällt, würde ich vielleicht nie lesen. Was keinen Bezug hat zum realen Leben. Gott hat sich den Luxus erlaubt, sein Reden mitten ins Leben von realen Personen und mitten in die Realität der Leute zu sprechen. Und mitten in ihrem Lebensumfeld sich zu offenbaren. Und Menschen haben ihre Geschichte mit Gott aufgeschrieben. Das, was sie von Gott gehört haben. Und Gott hat das sozusagen riskiert, sein ewiges Wort in menschliche Worte, in historische Geschichte zu verpacken. Ich bin froh darüber, dass die Bibel von Menschen geschrieben wird, von Gott inspirierten Menschen, ja, aber die auch ihre menschliche Seite haben einfließen lassen. Aber es bedeutet, wir müssen das ein bisschen berücksichtigen, wenn wir die Bibel lesen. Manchmal ist es so, wir lesen und wir verstehen, was Gott den Menschen damals sagte, und wir ahnen, wir müssen es noch übersetzen, was es eigentlich für uns heute bedeutet, weil es nicht exakt dasselbe ist, wenn wir in einer anderen Situation stehen. Und das nennt man dann Auslegung. Und an der Stelle entstehen manchmal die Streitfragen, wenn Leute so auslegen oder andere anders. Okay, ihr geht jetzt schon, ich weiß das. Ich habe das jetzt irgendwie auch nur angerissen und eigentlich nur Fragen aufgeworfen und gar keine Antworten gegeben. Ich gebe euch einen Buchtipp, wenn ihr was lesen wollt, wo ich sagen würde, das ist wirklich niveauvoll, wenn man vorhat, okay, ich will mal, sagen wir mal, so ein Stück weit einen tieferen Zugang zur Bibel finden. Also das Buch heißt Effektives Bibelstudium, ist ein grausamer Titel, finde ich. Aber der Inhalt ist super. Es ist auf einem Niveau, was man verstehen kann, ohne dass man Akademiker ist. Aber es ist auch auf einem gewissen Niveau. Also das liest du auch nicht in Asterix-Heft. Aber es bringt dich, glaube ich, wenn du sagst, hey, ich will mich mal richtig reinwühlen in die Bibel und reinstudieren, kann dir dieses Buch unheimlich helfen. Kostet auch nicht ganz wenig, 19 Euro. Ist ja immer bei so theologischen Sachbüchern so. Gibt es aber oben am Büchertisch auch. Okay, so. Die Bibeltexte, mit denen wir uns in nächster Zeit beschäftigen und wo wir das mal ein bisschen ausprobieren wollen, uns seinem Wort zu nähern und auch der Zeitgeschichte von damals und so, sind ausschließlich Geschichten, die Jesus erzählt hat, Gleichnisse. Also wir wenden uns nicht der ganzen Bibel zu, nur einigen ausgewählten Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Jesus hatte diese Angewohnheit, so zu predigen. Manchmal denke ich, er hat wahrscheinlich ganz anders gepredigt, als wir heute predigen. Er hatte diese Angewohnheit, einfach Alltagsgeschichten zu erzählen. Und er hatte die Angewohnheit, nachher nicht zu sagen, wisst ihr, was ich euch damit sagen wollte? Ich erkläre es euch nochmal. Sondern die Angewohnheit, darauf zu vertrauen. Die Leute verstehen die Geschichte sehr wohl. Sie wissen, was ich ihnen mit dieser Bildergeschichte sagen will. Jesus ist fast ein bisschen berühmt für diese Gleichnisse geworden. Und die Gleichnisse sind eine super Gelegenheit, um das mal zu erleben, wie Gott heute redet, aber durch Geschichten, die vor 2000 Jahren erzählt worden sind, in einem völlig anderen Kontext und Lebensumfeld. Und die Gleichnisse sind so schwer nicht zu verstehen, auf der einen Seite, und trotzdem ist man gezwungen, ein bisschen genauer hinzugucken und sich schon ein paar Gedanken zu machen. Sonst versteht man die Geschichten zwar, aber man versteht sie falsch. So wie man Kaiser Beckenbauer in 2000 Jahren vielleicht versteht, aber falsch, die falsche Schlüsse zieht. Jesus hat nämlich diese Geschichten immer mit einer bestimmten Absicht erzählt. Und immer im Blick auf konkrete Leute. Und ich werfe euch mal ein paar Fragen dahin. An diesen Fragen werden wir die Gleichnisse jetzt jedes Mal uns anschauen. Man muss sich zuerst fragen, okay, wer hat Jesus zugehört damals? Mit wem hat er geredet? Das ist wichtig, um das Gleichnis zu verstehen. Waren das seine engsten Freunde? Oder waren das irgendwer, der da gerade so Volksmenge um ihn rumstand? Oder waren das seine politischen Gegner oder seine religiösen Gegner irgendwie, die Kritiker? Mit wem hat er eigentlich geredet? Weil das Gleichnis hat er erzählt, um ihnen was zu sagen. Wir müssen wissen, wer das war. Und dann, diese Leute haben in der Regel die Geschichte sehr gut verstanden. In der Regel. Verstanden sie, ohne überlegen zu müssen. Es gibt Ausnahmen. Einmal kommen die Jünger nachher zu ihm und sagen, was war das denn für eine Geschichte? Erzähl mal, erklär uns mal. So. Aber meistens haben sie es verstanden. Und sie verstanden es, weil sie die Anspielungen verstanden, die Jesus benutzt. Die Bezugspunkte zum realen Leben. Ich will euch das mal erklären. Es ist wie bei einem Witz im Grunde. Ein Gleichnis ist ganz ähnlich aufgebaut wie ein Witz. Wenn du die Anspielungen, die Bezugspunkte des Witzes nicht verstehst, verstehst du die Pointe nicht und du lachst nicht. Ich erzähle einen Witz. Er ist nicht so gut, finde ich. Aber er ist relativ kurz und einfach und man kann ganz gut erklären, was Bezugspunkte sind. Also, es ist ein Witz über Anwälte. Also, der Thorsten ist, weiß nicht, ob er heute hier ist, seine Frau ist da. Da predige ich ab und zu ja auch als Anwalt. Also, ist nicht gegen ihn, ja, und gegen alle anderen, die hier Jura studieren. Aber ein Anwalt kommt in den Himmel. Petrus empfängt ihn, wie er das immer tut, und er führt ihn ins Himmelreich. Und sagt ihm, komm mit, ich zeig dir, wo du leben wirst jetzt. Und sie gehen eine lange Allee entlang und links und rechts sind so die Behausungen der Leute, die in den Himmel gekommen sind. Und der Anwalt empfindet, naja, das sind aber ziemliche Bruchbuden zum Teil. Also windschiefe Hütten da und die Leute sitzen so davor. Und vor allem fällt ihm auf, immer wieder sitzen unter diesen Leuten da Päpste. Da denkt, meine Güte, also Päpste kommen hier oben an und landen in solchen Bruchbuden. Was wird mit mir sein? Und Petrus führt in die Allee entlang und am Ende der Allee steht eine riesige Villa mit weißen Säulen und Springbrunnen davor. Und Petrus sagt, hier, das wird deine Wohnung sein im Himmel. Und der Anwalt ist verwirrt und sagt, ja, also jetzt, Entschuldigung, ich muss kurz nachfragen. Wir sind an Päpsten vorbeigelaufen, die sitzen in solchen Bruchbuden und mir gibst du diese Villa hier. Warum? Und der Petrus sagt, du weißt so, ich mache den Job schon seit ein paar tausend Jahren. Wir hatten schon so viele Päpste, aber wir hatten noch nie einen Anwalt. So, doch witzig irgendwie, naja. Jedenfalls muss ich die Bezugspunkte kennen, um diese Geschichte witzig zu finden. Ich muss wissen, was der Himmel ist. Ich muss wissen, dass in der Himmel in der Regel die kommen, die ein gutes Leben geführt haben. Jedenfalls in dieser Art von Witzkultur. Und dass Petrus immer der ist, der sie da durchführt. Und ich muss den Bezugspunkt Papst kennen. Wenn mir nicht klar ist, was ein Papst ist, dass das also die sind, die eigentlich die Prädestinierten für die besten Plätze im Himmel sind, die besten Christen, kann man sich so vorstellen, werde ich die Pointe nicht verstehen. Und ich muss eigentlich auch wissen, was das Klischee eines Anwalts ist. Also, ich muss die Bezugspunkte der Story mit dem realen Leben verbinden können. Erst dann verstehe ich die Geschichte. So, einen Witz kann man natürlich erklären, wenn man die Bezugspunkte nicht kennt. Also meiner Tochter müsste ich den Witz jetzt erklären. Sie würde danach nicht lachen. Sie würde den Witz wohl verstehen. Dann. Aber witzig ist ein Witz eigentlich erst, wenn ich ihn spontan verstehe. Und ich glaube, dass die Leute damals die Geschichten, die Gleichnisse von Jesus sehr spontan verstanden haben. Und dass wir manchmal ein bisschen in der Lage sind, uns den Witz erklären lassen zu müssen. Dann versteht man immerhin die Botschaft. Aber ich glaube fast, es spricht uns nie genauso an wie damals. Aber es spricht uns vielleicht auf einer anderen Ebene nochmal an. So, damit bin ich jetzt auch bei der Pointe. Denn das ist im Witz der springende Punkt. Und im Gleichnis ist es ganz genauso. In der Pointe liegt die Botschaft. Denn man kann ganz viele Gleichnisse hineininterpretieren. Jesus benutzt da viele Bilder und so. Da kann man alles mögliche reinlesen. Wird auch gemacht. Aber dann liest man manchmal aus solchen Gleichnissen raus, die Jesus überhaupt nicht erzählen wollte. Die vielleicht Sinn machen, aber die Jesus nicht intendiert hat. Und das ist nicht so gut. Die Pointe ist da, wo die Geschichte plötzlich eine Wendung hat, die man nicht erwartet hat. Also wie eben ne, der Anwalt, da war die Pointe, ja, dass sie noch nie einen Anwalt hatten. Und in den Gleichnissen ist auch immer etwas, was man nicht erwartet und es dreht sich. Und da ist der Knackpunkt. Und dann ist das Gleichnis meistens ziemlich bald zu Ende. Und ich stelle mir dann vor, wie Jesus diese Geschichte erzählt hat, die zur Pointe kam, das Gleichnis beendet und in die Runde guckt. Habt ihr geschnallt, was ich sagen wollte? Die Pointe ist das, wo wir hingucken müssen, wenn wir die Botschaft verstehen wollen. Okay, Wir ackern in den nächsten Wochen ein paar Gleichnisse durch und wir werden uns immer in der, so grob diese vier Fragen stellen. Was ist die Botschaft? Was sind die Bezugspunkte? Was ist die Pointe und was entsteht aus der Pointe von der Botschaft für die Leute damals und dann für uns heute? So, ich bin mal gespannt, ob Gott noch durch seine alte Geschichte oder Jesus durch seine alte Geschichte heute zu uns redet. Und das Gleichnis, dem wir uns jetzt zuwenden, das leiten wir ein, indem wir uns einen ganz kurzen Clip anschauen. Der ist wirklich kurz, aber da habt ihr ein bisschen Pause bei den ganzen Texten hier.
Hey, Pap. Setz dich. Du hast mich schon lange nicht mehr in dein Büro eingeladen.
Was ist mit Odin los?
Keine Ahnung. Heute im Unterricht war alles in Ordnung. Ach übrigens, ich kriege deine Eins in Englisch.
Hast du gut gemacht, mein Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Und ich bin froh, dass ich mir um dich nie Sorgen zu machen brauche. Du warst immer ein guter Schüler und wirst es immer sein, aber Odin macht mir Sorgen. Du bist der einzige schwarze Schüler auf der ganzen verdammten Schule. Wir sind seine Familie. Ich möchte, dass du ein bisschen auf ihn aufpasst. Vielleicht findest du raus, was mit ihm los ist.
Okay, Pap.
Na schön. Denn wenn er ein Problem hat, dann haben wir ein Problem.
Alles klar, Red.
Weißt du, deine Mutter versteht von all dem hier nichts. Ist ruhig, ich habe dir was hingestellt.
Vielleicht kennt ihr den Film überhaupt nicht, wenn die Szene ist. Eine Szene aus dem Film Oh. Das ist einfach nur Oh. Und es ist Shakespeares Othello. Neu umgesetzt. Also wenn ihr Shakespeare nicht lesen wollt, aber mal gucken wollt, dann tue ich den Film mal an. Und danach lest mal kurz, was bei Shakespeare so der After ist. Und dann kennt ihr Othello, ohne es lesen zu haben. Habt ihr gespürt, was in dieser Szene hier mitschwingt? Der nette Junge auf diesem Stuhl, Hugo, bei Shakespeare heißt er Iago, wer Othello doch kennt. Ja? Dieser Junge ist der Mistkerl des Films. Er hintergeht und er betrügt alle. Er benutzt seine Freunde und er spinnt mit grausamer Präzision seine Intrigen. Und zum Schluss reißt er vier von seinen Freunden in den Tod. Kommt hier überhaupt nicht so rüber. Und ohne dass das zur Sprache kommt, weiß der Zuschauer den Grund für sein katastrophales Handeln. Und es ist die Beziehung zu seinem Vater. Habt ihr das gemerkt? Eben, der Vater ist nicht unfreundlich so. Aber er hat ihn schon lange nicht mehr in sein Büro eingeladen. Und das Erste, nachdem er fragt, ist Odin, ein Klassenkamerad von ihm. Und er gratuliert ihm zu seiner Note. Er streicht ihm über den Kopf, er hat ihm was zu essen dagelassen. Aber man spürt, sein Sohn interessiert ihn nicht. Und der Sohn spürt es auch. Und aus dem Schmerz, seinem Vater nicht zu genügen, zerstört Hugo sein Leben und das einiger anderen Menschen. Und führt da eine ganze, so Shakespeare-mäßig, führt er die Leute in die Katastrophe. Vaterbeziehung. Ich glaube, wir ahnen nicht, wie viele tragische Lebensgeschichten heute hier ihren Ursprung haben in Beziehungen zu Vätern. Gestörten Vaterbeziehungen. Jesus erzählt eine Geschichte über Vaterbeziehungen. Es ist die schönste Geschichte, finde ich, die Jesus überhaupt je erzählt hat. Ich lese sie euch vor. Lukas 15, 11 bis 32. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor dir und vor Gott schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein ganzes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals und er überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Diener zu, schnell, holt die besten Kleider für ihn. Steckt ihm einen Ring an den Finger bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier, er war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was ist denn da los? Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde sehr zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause und da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir. Dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Jesus beschreibt zwei Vaterbeziehungen und beide sind ziemlich gestört. Die Geschichte beginnt damit, dass der Jüngere auszieht. Und er verlangt die Auszahlung seines Erbes und das ist nicht nett. Was wir überhören heute, ist, dass das nicht nur nicht nett war. Die Zuhörer von damals begreifen, das ist mehr als nicht nur nett. Wir sehen hier einen rebellischen Jungen, wie es sie eben gibt, die irgendwann sagen, ich will jetzt von zu Hause weg, ich habe hier keinen Bock mehr drauf, gib mir Geld. Okay, ein bisschen unverschämt. Die Zuhörer damals sehen in diesem Sohn ein Dreckschwein vom Sohn. Denn das Erbe zu Lebzeiten des eigenen Vaters zu verlangen, bedeutet nichts anderes, als sich zu wünschen, dass er bereits tot ist. Was der Sohn hier ausdrückt, ist, Vater, du gehst mir am Arsch vorbei. Und das einzig Gute an dir ist dein Geld und das möchte ich jetzt haben. Und dann haben wir beide nichts mehr miteinander zu tun. Und dann ist er weg. Wenn das mal keine schlechte Vaterbeziehung ist, keine gestörte. So, das hören die Hörer damals. Und dann ist da der andere Sohn, der Ältere. Er ist der gute, treue Sohn, mit dem man sich keine Sorgen zu machen braucht. Am Ende der Geschichte kommt plötzlich seine Eifersucht zum Vorschein. Die Eifersucht auf den Jüngeren. Und es kommt zum Vorschein, wie er sich eigentlich fühlt, dieser brave, zu Hause gebliebene. Immer benachteiligt, nie genug geachtet. Irgendwie übergangen. Ich schufte mich hier für dich ab und ich schufte und schufte. Und noch nie bist du auf den Gedanken gekommen, mal für mich eine Party zu schmeißen. So, dieser Sohn hat große Ähnlichkeiten mit Hugo, finde ich. Der da sitzt und irgendwie das Gefühl hat, es geht immer um andere, es geht nie um mich. Vaterbeziehung. Und die dritte Figur in diesem Gleichnis ist der Vater. Das ist die zentrale Figur, von der Jesus redet. Der Vater ist ein Mann, der gleich zu Beginn ins Gesicht geschlagen wird von seinem jüngeren Sohn. Und der nicht zurückschlägt, sondern der das Erbe aufteilt und seinen Sohn gehen lässt. Und der Vater ist ein Mann, der mit seinem Schmerz einfach zurückbleibt. Der Vater ist ein Mann, der sehr überraschend reagiert, dass der Jüngere wieder kommt. Er rennt ihm entgegen. Das ist nicht für die jüdischen Hörer, nicht das übliche Verhalten eines hebräischen, orientalischen Patriarchen, dem Sohn entgegenrennen. Das ist aber gar nicht das Verhalten eines normalen Vaters. Der Vater ist ein Mann, den Jesus hier beschreibt, der offensichtlich gewartet hat. Denn er sieht seinen Sohn schon kommen. Er hat offensichtlich am Fenster gestanden und immer mal wieder geschaut, wann er zurückkommt. Und es ist ein Mann, der die Entschuldigung seines Sohnes nicht abwartet. Der lässt ihn gar nicht ausreden. Er fällt ihm um den Hals und fast hektisch verlangt er nach Kleidern und Partyvorbereitungen. Und er steckt ihm einen Ring an. Wir denken, was soll das mit dem Ring jetzt hier? Die Zuhörer dachten, hat er sie noch alle? Übergibt ihm sofort alle Vollmachten zurück. Denn Ring ist nicht einfach Ring. Ring ist der Siegelring. Dem Sohn den Ring wiederzugeben, bedeutet ihm wieder die Vollmacht zu geben, zahlungsfähig zu sein, und für die Familie, dass das Familienwappen wieder zu tragen und wieder, ja, wieder zahlungsfähig zu werden, also wieder über die Finanzen der Familie verfügen zu können mit dem Siegel. Der Vater ist ein Mann, über den man sich wundert. Hat er einfach seinen Schmerz vergessen? Hat er das einfach verdrängt hier? Der Vater ist ein Mann, der ganz offensichtlich nicht so sehr an dem Hass seines Sohnes gelitten hat, sondern daran, dass sein Sohn nicht mehr da war. Dass er wie tot war, verloren. So, jetzt ist er wieder da und er feiert und der Vater wird beschrieben als ein Mann, der sich wundert, dass der ältere Sohn nicht mitfeiert. Warum feierst du nicht mit, fragt er ihn. Der Vater ist ein Mann, der sich wundert, wie der ältere Sohn ihn als Vater einschätzt. Und er sagt ihm, du bist doch immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Warum denkst du, dass ich dir was vorenthalten will? Du darfst dir jederzeit nehmen, was du möchtest. Du bist mein Sohn. Kennst du mich eigentlich nicht? Das steckt da drin. Kennst du mich eigentlich nicht? Und jetzt müssen wir doch feiern, dein Bruder lebt. Das sind die Figuren dieser Geschichte. Und jetzt kann man sich fragen, was will Jesus mit dieser Geschichte sagen? Und deswegen gehen wir jetzt diese Fragen durch. Schwer zu verstehen ist ja nicht die Geschichte so oberflächlich. Aber lass uns mal diese Fragen abklappern, die wichtig sind. Und die erste ist sehr wichtig. Wem erzählt Jesus dieses Gleichnis? Erstmal nicht uns. Zuerst mal. In Vers 1 dieses Kapitels steht, mit wem Jesus zusammensitzt. Da steht, eines Tages waren wieder einmal die Zolleinnehmer und die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgende Geschichte. Und dann kommen erst noch zwei andere Gleichnisse und die gehen in die gleiche Richtung und dann kommt dieses hier. Also das sind die Zuhörer da. Jesus sitzt zusammen mit Leuten, mit denen man als guter Christ nicht zusammensitzt. Und die guten Christen, die Frommen von damals, sagen ihm das. Und daraufhin erzählt er diese Geschichte. Er erzählt sie denen, die glauben, sie kennen Gott. Und zu wissen meinen, dass Gott, der Gott, den sie kennen, mit diesem Pakt dort nichts zu tun hat. Das sind die ersten Zuhörer. Und natürlich das Pakt, also die Pharisäer, die Zolleinnehmer, das Gesindel, wie sie es nennen da, ist auch da und hört auch zu. Okay, das Zweite, was sind die Bezugspunkte, die die Leute damals in der Geschichte erkannten und mit ihrem Leben in Verbindung bringen konnten? Die Leute damals verstanden die Erzählung sehr genau. Also da war ja der erste Sohn. Sie verstehen sehr genau, er verhält sich unter aller Sau. Man würde ihn am liebsten erwürgen, diesen Sohn. Und wenn ihr Othello anschaut, wie sich dieser Sohn verhält, du kriegst, also er ist eigentlich irgendwo die Figur, mit der du dich identifizierst, und doch könntest du ihn am Schluss, weil er wirklich seinen Hass an allen auslässt. Sie erkennen in diesem Sohn der sich wirklich unmöglich verhält, der etwas dem Vater antut, für das man ihn erwürgen könnte. Und er verhält sich unmoralisch, verhält sich moralisch daneben, er verschleudert sein Geld in Bordellen, in Casinos oder so ähnlich. Und dann landet er bei den Schweinen. Und wir denken, na gut, dem ging es nicht gut, der Arme war Schweinhirte. Da gehört er hin. Denken die Leute damals, aber sie denken noch mehr. Schweine war für den jüdischen Menschen damals nicht nur einfach, es geht mir nicht so gut, sondern das war der Inbegriff des am Boden Seins. Ein Schwein war nicht nur ein Tier, was stinkt, es war ein Tier, was kultisch unrein macht. Schweinefleisch darf man nur nicht essen. Der Ort bei den Schweinen ist der Ort, wo ein Mensch am weitesten weg ist von Gott. Weiter kann man nicht mehr wegkommen. So, und jetzt kehrt dieser Sohn um. Der Vater handelt so, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Und für die Zuhörer ist das unvorstellbar. Und der Pharisäer, der dazuhört, die Frommen da, dem kann die Wendung dieser Geschichte nicht gefallen haben, an der Stelle, dass der Vater ihm plötzlich um den Hals fällt. Denn natürlich kapieren sie die Bezugspunkte, ne? Der Vater ist Gott. Der jüngere Sohn, sie wissen schon, wen Jesus meint. Er meint diese Leute, mit denen Jesus da abhängt. Die es eigentlich nicht wert sind, in Gottes Nähe zu kommen, wie die Frommen finden. Die weit weg von Gott sind, wie man weiter nicht weg sein kann von Gott. Und sie verstehen, was er also sagen will. Er sagt, Gott fällt denen da, die seine Liebe mit Füßen getreten haben, um den Hals, wenn sie nur umkehren. Weil Jesus liebt dieses Pack. Gott liebt dieses Pack. So, jetzt könnte man sagen, ist das die Pointe der Geschichte? Dass der Vater dem Sohn um den Hals fällt, dass also Gott denen um den Hals fällt, die es nicht verdient haben? Ja und nein. Ja, weil man hätte es nicht erwartet. Und ja, die Zuhörer, ein Teil der Zuhörer fühlt sich hier besonders angesprochen. Die da kritisiert worden sind, die, mit denen man eigentlich nicht zusammen ist, die fühlen sich hier angesprochen. Hey, Gott fällt mir um den Hals. Du kannst das mieseste Schwein gewesen sein und wenn du zurückkommst, Gott fällt uns um den Hals. Die Geschichte könnte hier aufhören, finden Sie. So, aber die Pointe der Geschichte ist das noch nicht. Denn die Story geht weiter. Da ist einer eifersüchtig. Der Ältere, der Rechtschaffene, der kann es nicht ertragen, dass sein Vater seinem Bruder einfach so alles vergibt. Noch nicht mal anspricht, was da gelaufen ist. Er kann es nicht ertragen, dass niemand den Schmutz beim Namen nennt, den dieser Sohn angehäuft hat. Kann man sich alles erlauben? Ist das jetzt so? Man wird immer noch geliebt, egal wie man sich verhält. Und man wird gleich wieder rehabilitiert. Das sei nichts gewesen, Vater, das ist nicht gerecht, sagt er. So, und jetzt kommt die eigentliche Pointe. Denn mittlerweile, könnt ihr euch vorstellen, wie die Situation ist, als Jesus hier weiter erzählt, jetzt gibt es ganz schön prickelige Stimmung in der Luft. Denn die Pharisäer erkennen den dritten Bezugspunkt. Sie wissen, dieser ältere Sohn sind wir. Er meint uns. Die sich im Recht fühlen, weil sie doch ihr Leben lang an der Seite Gottes gelebt haben. Die es anderen nicht gönnen, dass sie auch geliebt werden. Die es anderen nicht gönnen, weil man sich Liebe bitteschön zu verdienen hat. Und weil man das nicht einfach so nachgeworfen bekommt. So, hier liegt die Pointe der Geschichte. Und wenn wir die Pointe haben, dann können wir uns fragen, okay, was ist dann die Botschaft? Was ist die Botschaft für die Leute damals? Die Botschaft ist, und das ist erstmal eine Botschaft von Jesus an diese Frommen da. Gott liebt Sünder und ihr könnt euch nicht darüber freuen. Ihr feiert nicht mit. Warum? Weil ihr den Vater nicht kennt. Ihr lebt seit Jahrzehnten in seinem Haus und ihr kennt ihn nicht. Ihr meint, es wäre einer, für den man schuftet. Und dann seid ihr enttäuscht, wenn ihr euch nicht geliebt fühlt. Ihr könnt es nicht ertragen, dass die weggelaufen sind und jetzt zurückkommen, dass er denen um den Hals fällt. Oder dass sie einfach nur genauso geliebt sind wie ihr. Und wieder in diese Position kommen. Einfach so. Das ist die Pointe und ich fürchte, die Hörer haben es verstanden. Jesus malt in dieser Geschichte ein Bild von Gott, wie Gott ist. Und er sagt den Frommen, euer Bild von Gott kollidiert damit, aber heftig. Und viele, viele Menschen sind schon zum Glauben an Gott gekommen, einfach nur aufgrund dieser Geschichte. Weil Jesus so ein überraschend anderes Bild von Gott malt, als wir es erwarten würden. Und die zwei, die ihr jetzt seht, die euch ein kleines Theaterstück vorspielen, auch wenn es schon spät ist, danach habe ich aber nicht mehr viel, haben auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Botschaft.
Ich will ja nicht klagen, da ich nur mal ein Engel bin. Aber wenn ich das nicht wäre, dann würde ich mal so richtig Kampf ablassen darüber, wie uns himmlischen Wesen die Namen zugeteilt werden. Alles schön und gut, wenn man Gabriel oder Michael heißt. Das klingt wenigstens nach etwas.
Wie heißt du denn?
Pongo. Das ist mein Name. Kein Wunder, dass ich in dem Buch des Chefs nirgendwo erwähnt werde. Der Engel Pongo erschien Maria. Kommt nicht so gut rüber, stimmt's? Wie heißt du denn?
Biggles. Mein Name ist Biggles und das für immer.
Ja, und noch etwas. Ich gehörte diesem Engel-Unterausschuss an, der die Pläne des Chefs für den Besuch seines Sohnes auf dem dritten Planeten ratifizieren sollte. Ich sollte diese Geschichte von diesem verlorenen Sohn kommentieren. Mhm. Aber haben die vielleicht auf das geachtet, was ich gesagt habe?
Und? Haben sie?
Haben sie nicht, lieber Himmel. Kennst doch die endgültige Version. Wäre ich zu negativen Gefühlen in der Lage, so wäre ich stinkwütend gewesen. Ich habe einen umfassenden Bericht eingereicht. Seht mal, sagte ich, die ganze Sache muss gestrafft und klarer formuliert werden. Erstens ist da der Weg, auf dem der verlorene Sohn unterwegs ist. Der ist völlig unklar. Man könnte meinen, der Chef wäre bereit, jeden x-beliebigen schlammigen Feldweg entlang zu rennen, auf dem diese menschlichen Wracks angewandt kommen, wenn sie endlich gemerkt haben, wo es für sie was zu holen gibt. Spitzt das Ganze zu. Das habe ich versucht, Ihnen klarzumachen. Buchstabiert es Ihnen vor, formuliert ein Dogma, nagelt Sie fest.
Und sie haben nicht auf dich gehört.
Wenn ich zur Kritik fähig wäre und der Chef nicht vollkommen wäre, dann würde ich sagen, dass diese Geschichte genau jenen bubbleweichen Liberalismus propagiert, der uns Engeln das Leben so schwer macht. Warum kommt der Vater seinem armseligen Sohn entgegengerannt, während er noch weit entfernt ist? Da ist auch die Katze schon aus dem Sack. Das habe ich auch in meinem Bericht gesagt. Soll der Junge doch die ganze Strecke zurücklegen? Soll er sich doch mit Sorge und Ungewissheit quälen, bis ganz zum Schluss, wo er zu Hause ankommt? Und dann lass die ein paar Minuten lang draußen stehen. Lass die schmoren. Und dann schickt das niedrigste Dienstmädchen hin, um ihm aufzumachen. Und wenn er dann endlich vor seinem Vater steht, dann lass den alten Herrn ein wenig abweisend sein. So ein klein bisschen kühl. Der Junge soll sich die Rückkehr in die Gunst seines Vaters erstmal verdienen. Das habe ich ihm vorgeschlagen.
Und stattdessen?
Stattdessen, seien wir doch mal ehrlich, haben wir doch eine ziemlich peinliche Darstellung des Chefs, oder? Wie er da mit einem Sack voller Geschenke die Straße entlang rennt. So wie einer, der auf einer Goldmedaille aus ist. Wie der Weihnachtsmann auf dünn getriebenen Rollschuhen. Zu verletzlich.
Zu offensichtlich.
Zu einfach.
Zu emotional.
Zu großzügig.
Zu wunderbar.
Genauso gut hätte ich den ganzen Bericht auch sein lassen können. Und was sollte diese bewusste Provokation gegen jene jüdischen Menschen, indem man den verlorenen Sohn ausgerechnet bei den Schweinen enden ließ? Und dann ist da noch der kulturelle Kontext. Was ist, wollte ich wissen, wenn wir das 20. Jahrhundert erreichen und die Menschen anfangen, es das Gleichnis vom gescheiterten Vater zu nennen? Meiner Meinung nach gibt sich der Chef eine riesige Blöße. Zwei missratene Kinder. Schlechte Erziehung. Verstehst du, was ich meine? Und warum wird überhaupt mit dem älteren Sohn so hart umgesprungen? Der Junge rackert sich ab, gibt sein Bestes und bekommt noch nicht einmal ein Dankeschön dafür. Kein Wunder, dass er nicht gerade hellauf begeistert ist, als ein Drückeberger von einem Bruder wie der Kaiser von China behandelt wird. Wenn ich an seiner Stelle wäre, ich hätte denen ganz schön was erzählt. Moment mal. Hast du vorhin nicht gerade gesagt, die Vorstellung, wie der Chef die Straße entlang rennt, sei zu wunderbar?
Naja.
Das hast du doch gesagt, oder?
Nun ja, also ich dachte nur, dass ich, wenn ich Neid empfinden könnte, dann würde ich mir vielleicht wünschen, auch mal so wie der verlorene Sohn die Straße entlang zu gehen. Und der Chef würde mir entgegenkommen und er würde mich umarmen und mir Geschenke geben und ein Fass für mich aufmachen und mir sagen, dass er mich liebt. Und das alles halt. Er ist wohl ganz verrückt nach diesen Menschen, nicht wahr?
Ja. Ich schätze schon, ja. Also wenn ich Neid empfinden könnte, dann wäre ich vielleicht auch neidisch auf das alles.
Ich brauche noch 5 Minuten. Ich frage mich, ob die Kritiker Jesu damals, als sie die Story zu Ende gehört haben, nur verärgert weggegangen sind, weil Jesus sie mal wieder kalt erwischt hat, oder ob der eine oder andere, wie diese Engel hier, sich danach sehnten, Gott könnte wirklich so sein. Und dass er ihnen auch so entgegenlaufen könnte. Ich frage mich, ob sie gespürt haben, dass der ältere Sohn ganz ähnlich verloren ist wie der jüngere. Es war zu Hause, ohne Skandale, immer brav,
aber innerlich weit weg von Gott. Voller Groll gegen ihn, voller Misstrauen. Ich frage mich, ob Sie gemerkt haben, der Vater liebt den Älteren genauso wie den Jüngeren. Er liebt uns genauso wie die, die wir da angreifen. Ich will zum Schluss einfach noch die Frage stellen, wo kommst du in dieser Geschichte vor? Die Botschaft damals, die Botschaft Jesu damals an die Leute haben wir verstanden. Wo kommst du in dieser Geschichte vor? Was ist die Botschaft an dich? Wie ist deine Vaterbeziehung? Ich meine die zu Gott. Aber du kannst dabei gleichzeitig ruhig an die Beziehung zu deinem leiblichen Vater denken. Manchmal gleichen die sich. Gott gleicht nicht deinem Vater, aber dein Bild von Gott gleicht manchmal dem Bild, was du von deinem Vater hast. Wo kommst du in dieser Geschichte vor? Bist du der, der die Schnauze voll hat? Der Sohn? Der Rebell, warst du das zu Hause? Bist du ausgebrochen aus der Enge? Vielleicht innerlich nur, vielleicht äußerlich tatsächlich? Hast gebrochen irgendwo mit ihnen? Weil irgendwas vorgefallen ist, irgendwas Unverzeihliches oder was einfach nicht mehr auszuhalten war oder so? Und wie geht es dir mit Gott? So ähnlich? Findest du dich da wieder, ja, bei diesem Sohn, der sagt, du kannst nicht mal, Gott. Du kannst nicht mal, ich brauche dich nicht. Für ein gutes Leben brauche ich dich nicht. Ich brauche dein Geld. Okay. Oder bist du vielleicht der ganz unten ist, der Sohn, der ganz unten ist, da bei den Schweinen. Und seit einiger Zeit tut es weh, so weit weg von Gott zu sein. Tut es dir weh. Manchmal spielst du mit dem Gedanken, ich könnte zurückgehen. Weil du ahnst, dass du Gott verletzt hast. Vielleicht denkst du, ich habe ihn zu heftig verletzt. Du fragst dich, ob er dir vielleicht trotzdem wieder auf die Beine helfen könnte, so ein bisschen, wenn du zurückgehst. Du erwartest nicht viel, aber immerhin, er ist Gott, also. Vielleicht bist du der Gott gerade am Hals hat. Du bist ziemlich perplex, denn so sind Väter in der Regel nicht. Deiner war nicht so. Er war gerecht, ja, aber er war vielleicht der Unerbare. Und du hast mit dir gekämpft, Gott aufzusuchen, genauso wie es bedeuten würde, deinen eigenen Vater aufzusuchen und ihn irgendwie um Entschuldigung zu bitten. Denn du denkst dir, dein Vater mag keine Versager. Du hast die Entschuldigung 100-mal vor dich hingemurmelt und gehofft, die Katastrophe überleben zu können, die dein Erscheinen auslösen wird. Und jetzt bist du perplex, weil Gott hängt dir am Hals. Wer ist dir entgegengerannt? Er nennt dich sein Kind, er zettelt dein Fest an, als ob er die ganze Zeit auf niemand anderen gewartet hätte als auf dich. Oder findest du dich bei dem anderen wieder, beim anderen Bruder, mit seiner Vaterbeziehung? Du bist es gewöhnt, etwas zu leisten. Leistung bringt Liebe. So hast du das gelernt. Wenn du früher ein Zeugnis nach Hause getragen hast, dann waren das Momente der Angst vor Ablehnung oder der Vorfreude auf geliebt werden, aufgrund deiner Leistung. Und heute noch, wenn du unter Leistungsdruck stehst oder wenn du hart für Erfolge arbeitest oder wenn du scheiterst an irgendwas, an deinem eigenen Anspruch, dann fühlt sich das so ähnlich an, als ob der prüfende Blick deines Vaters noch auf dir läge. Der dich lobt und auf Händen trägt, wenn du großartig warst und der dich keines Blickes würdig, wenn es wieder nicht gereicht hat. Ich glaube, ganz viele Erwachsene haben keine Ahnung davon, dass sie heute noch dafür schuften, endlich die geliebte Prinzessin von Papa zu werden. Oder endlich der Sohn, auf den man stolz sein kann, was aus ihm geworden ist. Und so kann es sein, dass du ganz ähnlich über Gott denkst. Leistung bringt Liebe. Das war das Denken der Pharisäer. Es ist nicht leicht, in Gottes Nähe zu leben, aber irgendwann wird es sich schon lohnen. Wir schuften für ihn. Wo bist du in dieser Geschichte? Und wie wird deine Geschichte weitergehen? Stell dir vor, Gott wäre so, wie Jesus behauptet hat, dass er ist. Was würde das für deine Geschichte bedeuten? Ich bin am Schluss. Jesus hat diese Geschichte erzählt und einfach im Raum stehen lassen. Und ich mache das jetzt genauso. Ich lasse sie einfach im Raum stehen. Und verliere kein weiteres Wort mehr darüber. Aber lass sie einfach mal wirken, die Geschichte. Und das Bild des Vaters. Und vielleicht nimmst du sie zu Hause nochmal vor und liest sie durch. Denk dich mal rein in diese Geschichte. Und frag dich, wer bin ich? Und wer ist Gott? Wer ist dieser Gott, von dem Jesus sagt, so ist er? Weil wir so weit mit der Zeit vor sind, streiche ich mal ganz eichenmächtig das Lied, was wir zum Schluss immer haben. Ich bete jetzt einfach noch kurz und dann erkläre ich euch, wie das mit dem Material läuft, was ihr draußen bekommt. Jesus Christus, ich danke dir für die Art, wie du Gott beschreibst. Und du hast nicht nur so Geschichten erzählt, du hast das genauso gelebt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unsere eigene Geschichte zu verstehen und zu sehen, wo du uns meinst in dieser Geschichte. Vielleicht sind wir an dieser Position des älteren Sohnes. Dann trifft uns die Geschichte so ähnlich, wie du damals die Zuhörer getroffen hast. Vielleicht ist das nicht unsere Position. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns zu zeigen, wie der Vater ist. Und dass wir es nicht nur begreifen im Kopf, sondern verstehen im Herzen. Und Herr, ich bitte dich, dass du mit uns deinen Weg gehst. Und dass es ein Weg ist zum Vater zurück. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dein Wort, was schon 2000 Jahre alt ist, heute zu verstehen und in unser Leben reinsprechen zu lassen. Amen.